NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 3. November 1954. Der Todestag des französischen Malers Henri Matisse.
Was für eine Szene. Ein alter Mann sitzt im Bett, hält eine große Schere in der rechten Hand und schneidet in blaues Papier. Er dreht und wendet den Papierbogen so geschickt, dass er nicht absetzen muss.
Er schnitt mit so großen Scheren. Ich traute meinen Augen nicht. Schnell und spontan. Matisse war wirklich großartig darin, die Dinge aufs Äußerste zu reduzieren.
Die Malerin Françoise Gillot besucht den Künstler in den 1940er Jahren häufig in seiner Villa in Südfrankreich. Mit ihrem Lebensgefährten Pablo Picasso.
Malen mit der Schere,
nennt Henri Matisse das. Vor den Augen des Paares erschafft er zauberhafte Welten. Schmetterlinge, Bienenschwärme, Vögel, Seesterne, Blüten und Frauen.
Ich würde sagen, es ist eine Art von grafischem Äquivalent zu dem Gefühl des Fliegens.
Matisse ist Mitte 70 und nach einer schweren Erkrankung bettlägerig. Er kann nicht mehr malen, findet aber neue Formen für seine künstlerische Energie.
Papier découpé.
Scherenschnitte.
Das ist auch etwas, was mich heutzutage stark fasziniert. Wie ein Künstler doch mit Beharrlichkeit immer wieder auch was Neues sucht.
Peter Kroppmanns ist Kunsthistoriker in Paris und spezialisiert auf die Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Matisse und Picasso, die Superstars der Kunstgeschichte. Der Jüngere steht am Bett des 12 Jahre Älteren.
Die Malerei ist nicht dazu da, Wohnungen zu schmücken. Sie ist eine Angriffs- und Verteidigungswaffe,
sagt Picasso 1945 in einem Interview mit einer renommierten Zeitschrift.
Ein Gemälde an der Wand sollte wie ein Blumenstrauß im Zimmer sein,
meint Matisse ein paar Monate später in der gleichen Zeitschrift. Gegensätzlicher können Standpunkte kaum sein. Die beiden waren Konkurrenten. Und dennoch.
Gerade für den kritischen Picasso war Matisse der Einzige, der halt als ebenbürtig gelten durfte.
Susanne Meyer-Büser von der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Zum ersten Mal treffen sich die zwei 1906 im Haus von Gertrude und Leo Stein. Die wohlhabenden Amerikaner leben in Paris und sind eine Institution, wenn es um moderne Malerei geht. Gertrude, die Schriftstellerin, verehrt Picasso. Ihr Bruder bewundert Matisse.
Es gab aber auch ein paar andere wichtige Sammler. Morozov in Moskau, Tschukin, aber man kann auch an deutsche Sammler denken und einer der bekanntesten, Karl-Ernst Osthaus. Diese Sammler waren wichtig, weil sie natürlich dem Künstler Vertrauen entgegengebracht haben. Sie haben Aufträge erteilt. Das war natürlich auch finanziell interessant, aber vor allen Dingen Vertrauensvorschuss. Wo es noch gar nicht so ganz klar war, ob er auf Dauer seine Familie davon würde ernähren können.
Leo Stein kauft das Bild Le Bonheur de Vivre. Mehr noch, er hält es für
das bedeutendste Gemälde unserer Zeit.
Jenes Werk, mit dem Matisse 1906 seinen größten Heiterkeitserfolg beim Pariser Publikum hat, als er es im Salon der Unabhängigen zeigt.
Jemand, der ein Skandalkünstler ist, hat eine gewisse Publicity. Und das hat sich dann auch letztendlich über Paris hinaus herumgesprochen. Bis nach London, bis nach New York, bis nach Berlin, bis nach Moskau.
Mit Le Bonheur de Vivre, ein Paradiesgarten mit tanzenden und sich umschlingenden Menschen, gelingt Matisse, was er sich in seinem ersten Sommer im südfranzösischen Fischerort Collioure vorgenommen hat.
Ich dachte nur noch daran, meine Farben zum Singen zu bringen.
Das lernt er im Süden, am Meer, dort, wo das Sonnenlicht auf dem Wasser tanzt und die Farben glühen.
Wenn ich im Norden gemalt hätte, wäre meine Malerei anders gewesen. Sie hätte braune und graue Töne gehabt.
Der Nordosten Frankreichs, die Picardie, ist seine Heimat. Eine Landschaft, in der die Wälder abgeholzt wurden, um Rübenfeldern Platz zu machen. Henri Matisse wird 1869 in Cateau-Cambrésis geboren und wächst in Bohain auf, wo die Eltern eine Samenhandlung haben, die Henri übernehmen soll. Das ist der Soundtrack seiner Kindheit, die Webstühle von Bohain.
Diese Landschaft in Nordfrankreich war früher ein richtiges Zentrum für Textilherstellung in Nordeuropa.
In der Nachbarschaft des Jungen entstehen atemberaubende Stoffe mit Blüten und Ranken in satten Farben für die Pariser Haute Couture. Die lebenslange Liebe zu prächtigen Mustern beginnt hier.
Er hat sich ja sogar eine Textilsammlung zugelegt und ganze Koffer voller Textilien gehabt, auch zum Teil aus dem Orient mitgebracht. Das ist etwas, was ihn sehr geprägt hat seit seiner frühen Kindheit an. Ja.
Henri Matisse ist 20 Jahre alt und auf dem Weg, Jurist zu werden, als ein Leistenbruch ihn für Monate zur Bettruhe zwingt. Gegen die Langeweile schenkt die Mutter ihm einen Aquarellkasten.
Von dem Augenblick, als ich den Malkasten in der Hand hielt, wusste ich, dass dies mein Leben war.
Der 20-Jährige geht zuerst an eine private Kunstschule in Paris, denn
Matisse scheitert an der Aufnahmeprüfung zur Akademie.
Die École des Beaux-Arts will ihn nicht. Über einen Umweg schafft er es schließlich doch und wird Schüler des symbolistischen Malers Gustave Moreau, der an der staatlichen Akademie lehrt.
Ein kauziger Typ, ein merkwürdiges Werk in der Tat, aber offenbar ein sehr begabter Lehrer. Der hat die Leute ermutigt, nicht nur in den Louvre zu gehen, um dort alte Meister zu kopieren, sondern er hat sie auch ermutigt, in die freie Natur zu gehen, um dort zu sehen, wie reagiert die Farbe im direkten Kontakt mit der Natur, aber auch mit dem Licht, mit der Sonne und was passiert eigentlich.
Die Bilder von Henri Matisse sind damals ein Angriff auf die Netzhaut der Betrachter, weil die Farben so intensiv sind, dass es beinahe schmerzt.
Der Komplementärkontrast bewirkt die höchste Steigerung der Farbwirkung, die man haben kann.
Will heißen, Matisse kombiniert zum Beispiel Grün mit Rot und verstärkt dadurch die Intensität. Roter oder grüner geht's nicht. Damit überfordert er Publikum und Kritik.
Tu 3 oder 4 Farbtupfer, deren Wirkung du begriffen hast, auf die Leinwand. Füg noch einen hinzu, wenn du kannst.
Von da an heißt Henri Le Fauve, der Wilde. Und sein Umgang mit Farbe bekommt das Etikett Fauvismus. Er malt nicht, was er sieht, sondern was er empfindet. Ein Wilder, der aussieht wie ein Gentleman.
Donc c'était un homme extrêmement recherché dans la.
Er war ein Mensch, der große Sorgfalt in seinem ganzen Leben pflegte. Mein Großvater war sehr auf sein Äußeres bedacht und suchte die besten Stoffe für seine Anzüge aus.
Erinnert sich sein Enkel Claude Dutuy.
Nie war er mit seiner Arbeit zufrieden und versuchte immer, über das Entstandene hinauszugehen.
Das Wilde und Neue seiner Kunst fasziniert auch den russischen Sammler und Geschäftsmann Sergei Tschukin. Er sammelt bereits seit 8 Jahren Kunst, hat Zimmer voller Monets und Renoirs, auch Van Gogh, Cézanne und jetzt Matisse. Für den Russen malt er eins seiner berühmtesten Bilder, La Danse, der Tanz von 1909. Wieder ein Skandalwerk. 5 nackte Figuren halten sich an den Händen und drehen sich im Kreis. Es sind kräftige, muskulöse Körper. Nicht bei allen ist deutlich, ob Mann oder Frau.
Es ist nicht wirklich wichtig für die Wirkung des Bildes.
Lebensfreude pur in 3 Farben. Blau und grün für den Hintergrund, rot für die Körper. Rot? Jawohl, hummerrot. Als hätten die Tanzenden zu viel Sonne getankt.
Ein Bild sollte für mich immer dekorativ sein. Wenn ich arbeite, versuche ich nie zu denken, nur zu fühlen.
Mit einer geradezu schlagenden Einfachheit sind hier Figuren mit Flächen kombiniert worden. Und das alles zusammen, das macht ein Meisterwerk aus.
Primitiv, grotesk, barbarisch, erschreckend und hässlich wie Höhlenmenschen,
lautet das Urteil der Zeitgenossen. Auch Tschukin ist zuerst irritiert.
Die Modernität hat manchmal selbst die Sammler umgeworfen, sozusagen. Die mussten sich erstmal daran gewöhnen.
Aber dann erliegt der Russe dem Zauber dieses Bildes, der Dynamik, dem stampfenden Rhythmus, der Energie.
Werter Herr,
schreibt Tschukin an Matisse.
Ich finde Ihr Wandbild La Danse von einer solchen Noblesse, dass ich entgegen unserer bürgerlichen Gesinnung ein Bild mit Akt in meinem Treppenhaus aufhängen werde.
Und er ergänzt?
Das Publikum ist gegen Sie, doch die Zukunft ist für Sie.
Schukin ist ein verlässlicher Abnehmer. Insgesamt kauft er mindestens 37 Werke. Der russische Textilhändler hat eine besondere Vorliebe für den dekorativen Matisse. Die Blumenmuster und Ranken, die sich in vielen Werken über Tischdecken, Sofas und Sessel ziehen, über Tapeten und Kleider. Die orientalische Kunst inspiriert ihn. Er verzichtet auf die Illusion der Perspektive. Seine Bilder wirken nicht räumlich.
Es ist so, dass er, als er aus Marokko zurückkam, quasi den Teppich als eine Art Vorbild für seine Bildkomposition genommen hat.
Die Offenbarung kam mir aus dem Orient,
schreibt er später. Und meint damit auch die Odalisken, die im orientalischen Interieur hingegossenen Frauen, von denen es so viele in seinem Werk gibt. Wie überhaupt fast ausschließlich Frauen seine Gemälde und Zeichnungen bevölkern.
Für mich sind Malerei und Zeichnung eigentlich dasselbe. Die Zeichnung ist eine Malerei mit reduzierten Mitteln.
Pour moi, le dessin, c'est une peinture avec des moyens réduits.
Während die Expressionisten, Kubisten und Futuristen in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ihre Manifeste ausbrüten, um die Welt zu verändern, strebt Matisse eine Balance in der Kunst an.
Ich träume von einer Kunst des Gleichgewichts, der Reinheit, der Ruhe. Eine Erholung für das Gehirn. So etwas wie ein guter Lehnstuhl, in dem man sich von physischen Anstrengungen erholen kann.
Damit steht Matisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts quasi allein da.
Denn ganz Paris und die halbe Welt malt ja kubistisch auf einmal und er nicht. Und das sind natürlich dann starke Jahre, wo man merkt, da passiert etwas ganz Wichtiges. Der Kubismus entsteht und die abstrakte Kunst. Und da gibt es einen Künstler, der sich im Prinzip dieser ganzen Sache verweigert.
Der Kunsthistoriker Peter Kropmanns.
Da muss man natürlich sehr viel Hochachtung haben vor einem, der quasi es mit der ganzen Welt aufnimmt.
Matisse bleibt sich treu, arbeitet bis zu seinem Tod am 3. November 1954.
Was mich plagt, ist die Sorge, dass ich am Ende vergessen sein werde.
Vertraut er seiner Tochter an. Dagegen setzt er ein Gesamtkunstwerk. Die Ausstattung der Rosenkranzkapelle in Vence in Südfrankreich, vom Messgewand bis zu den Glasfenstern.
Für ihn war das eine Gelegenheit, mit über 80 Jahren das Fazit seines Lebens zu ziehen. Er hat es als sein Meisterwerk bezeichnet. Damit meint er einfach die Essenz seiner ganzen künstlerischen Arbeit.
Sein Spätwerk reduziert Henri Matisse auf das Wesentliche, vereinfacht die Form, bis nur noch Umriss und Farbe existieren. Darin ist er modern, ohne abstrakt zu sein.
Wenn man fragt, was hat die Kunstgeschichte ihm zu verdanken, dann könnte das ein Aspekt sein. Er hat immer wieder versucht, weiterzukommen und dann hat er immer wieder sich erneuert. Das ist das Faszinierende und ich glaube, das ist auch das Einzige, was letztendlich in der Kunst zählt.
Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Henri Matisse, der am 3. November 1954 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.